Liebe Zuhörer unseres Radios, der Aufsatz von Karl Rahner, vielmehr sein Brief an einen Mitbruder aus dem Buch Knechte Christi hinsichtlich des Zölibates ist unglaublich aktuell in der heutigen Zeit. Zunächst legt Rahner dar, dass er jetzt nicht alles sagen kann, was in einer Abhandlung zum Zölibat gesagt werden müsste. Es ist ja nur ein Brief. Und er sagt, ich will keine Abhandlung schreiben. Ich spreche also zum Beispiel nicht von der Frage, was die Kirche tun sollte, wenn ein Priester zu ihr kommt und um eine Entlassung aus seiner Verpflichtung mit guten oder schlechten Gründen bittet. Möge die Kirche in solchen Fällen ruhig großzügig sein. Und dann kommt aber schon ein sehr nachdenklicher Satz. Es ist zwar eine große Täuschung und ganz und gar gegen den Geist einer individuellen Verantwortung, den man heute so oft beschwört, wenn ein Priester meint, es sei ja dann alles in Ordnung, wenn die Kirche ihn aus seiner Verpflichtung entlässt. Es gibt nämlich noch eine Verantwortung vor Gott, die selbst die Kirche ihm nicht abnehmen kann. Aber wie gesagt, ich bin für eine wirkliche Großzügigkeit der Kirche. Ich will mich auch nicht lange darüber auslassen, dass ich es für eine feige und sinnlose Flucht halte, wenn man heute so gern mit melodramatisch vibrierender Stimme die Nöte, die Qualen, das Unglücklich und das Frustriertsein vieler Priester bejammert. Lassen Sie sich dadurch nicht täuschen und verwirren. Denn solches, und das ist jetzt auch wieder ganz wichtig, solche Situationen sind ja nicht einfach neutral gegebene Tatsachen, sondern sehr oft, ich sage nicht immer, Fakten, welche die Folge einer zu verantwortenden Entscheidung sind. Und dann gibt er die Gründe an, warum es so weit kommen kann, dass ein Priester aufgibt. Dies kann freilich stillschweigend und unreflex geschehen. Durch Abfall von einem entschlossenen Willen zum wirklich vollzogenen Glauben, zu Opfer, Verzicht, Gebet und auch zu einem Nein gegenüber dem hungrigen Verlangen nach greifbarem Glück. Ich habe nicht mit vielen Priestern gesprochen, die ihr Amt aufgegeben haben, aber mit den wenigen, wo ich es getan habe, wo ich die Möglichkeit hatte und die Frage stellen konnte, was hat denn dich dazu bewegt? War es nicht bei dir wirklich so, auch so wie bei vielen anderen, dass du im Stress völlig aufgegangen bist und dann keine Zeit mehr hattest für das Gebet, für die Anbetung, für die Pflege der Beziehung zu Christus? Und es hat noch keiner gesagt, dass es was anderes gewesen wäre. Es war das. Sie haben dann sich meist allem Möglichen gewidmet, aber nicht mehr der Pflege des Eigentlichen, der Beziehung zu Christus. Rahner schreibt an dieser Stelle, ich höre das entrüstete Gelächter vieler Psychologen und Psychoanalytiker, nicht aller, wenn sie die Worte Wille, Entscheidung hören. Aber ich bleibe dabei und ich verzichte nicht minder entschieden darauf, das hier näher zu begründen. Auch mich quält bis zur Verzweiflung die Lebensnot vieler Priester. Aber sie kann mich darum allein nicht von meiner letzten Haltung abbringen, eben weil sie zum Leben gehört. Das Leben ist eine unbegreifliche Sache. Fast jeder Beruf wird zur harten Pflicht, tapfer in der Routine des Alltags auszuhalten. Alles wird unaufhaltsam vom Staub des Alltags bedeckt. Ehen veröden oder endigen im Ehebruch. Man hat Krebs. Man stirbt bis zum elenden Tod in den Drecklöchern Vietnams. Das ist in den Ende der 60er Jahre geschrieben worden. Und da kommen die Anwälte für eine Freigabe des Zölibats und tun so, als ob diese die Tore des Paradieses öffnen würden für die armen Geistlichen, die nur von einem antiquierten Kirchengesetz wieder natürlich an ihrem Glück und an der Entfaltung ihrer Persönlichkeit gehindert werden. Welche Simplifizierung! Natürlich gibt es genügend Kleriker, die aus dem Zölibat Lieblosigkeit, Philistertum, Egoismus und weiß Gott, welche anderen Laster machen, die viel schlimmer sind oder sein können als alle bittere Lust des Fleisches, mit der sich ein im Grunde Verzweifelter ein wenig zu trösten versucht. Aber was beweist das? Sind nicht alle wirklich großen Dinge selten, immer die noch unerfüllte Aufgabe? Ist es in der Ehe anders? Müssen wir nicht, so gerecht gemessen werden soll, einen in der Kraft der Entscheidung aus Gnade geglückten Zölibat mit einer geglückten Ehe vergleichen und eine alltäglich gewordene Ehe, die in eintöniger Öde versandet, mit dem Zölibat, wie er leider nur oft zu oft gelebt wird? Woher weiß einer so ganz sicher, dass ein Priester in der Ehe mehr an Möglichkeit fertig brächte, wenn er im Zölibat schon versagt hat? Wie mir das ständige Geschrei nach Glück zuwider ist, dieses sich selbst bemitleiden, die kurzsichtige Meinung, es gebe hier in dieser Welt ein anderes Glück, als innerhalb der gelassenen Geduld darüber, dass jede Symphonie unvollendet bleibt. Auch und gerade die glückliche Ehe ruht auf den gegenseitig verschwiegenen Fundamenten der Einsamkeit und des Verzichts. Wer seinen Zölibat zur Tat der selbstlosen Liebe macht, und das ist in Gottes erlösender Gnade möglich, der ist ebenso glücklich, wie man es in der Ehe sein kann, der findet jene vollkommene Freude, die der hat, der gelassen zu weinen versteht. Das alles ist noch Einleitung. Ich komme zur Sache. Es widerstrebt mir, von mir persönlich zu reden. Was würde es auch nützen, wenn ich versichern würde, ich sei weder physisch noch psychisch ein Eunuch, sondern ein Mann. Mir sei vielleicht auch eine Frau begegnet, welche die Gefährtin ehelicher Gemeinschaft auf ein Leben hätte werten können. Was hat es für einen Sinn, davon zu reden? Die Gegner des Zölibats gehen ja doch von der vorgefassten Meinung oder von der Erfahrung aus, die sie gemacht haben. Als ob es einfach die Erfahrung schlechthin wäre. Dass nämlich jeder Verzicht auf die Ehe Zeichen einer Abnormalität sei. Irgendwie Symptom eines physischen oder psychischen Defekts. Beweis für Verderbnis von Geburt aus durch das eigene Lebensschicksal oder durch die Lehre und Praxis der Kirche. Sie haben bei aller grundsätzlichen Blindheit nicht einmal ganz Unrecht. Jeder lebt in seinen Entscheidungen konkret aus einem Knäuel von Antrieben und unreflektierten Motiven. Ich brächte es auch bei mir selbst mit Leichtigkeit fertig, solche zu entdecken, die meinen Zölibat sehr problematisch erscheinen ließen. Ich brauche sie jetzt nicht aufzuzählen. Aber die Frage an die tiefsinnigen Psychoanalytiker bliebe dann doch noch, ob sie das wirklich tragende, das entscheidende Motiv sehen, entdecken und zugeben können. Freilich eines, das man jeden Tag selber neu annehmen und realisieren muss, ohne dass der beobachtete Zölibat pervertiert wird. Ich habe selten einen Demütigen gesehen, der nicht allen Grund zur Demut hätte. Aber unter solchen gibt es echte Demütige. Als junger Priester vor mehr als 30 Jahren konnte ich an einem jungen Priester, der homosexuelle Tendenzen in sich hatte, sein Misstrauen gegen die Echtheit des Zölibats ausreden. Es heiraten auch Kontaktschwache, es heiraten auch Lesbische, es heiraten auch Egoisten und es heiraten auch Spießbürger. Damit ist über die letzte Qualität ihrer Ehe noch längst nicht entschieden, sondern nur eine Gefahr, eine Aufgabe aufgezeigt. Das Gleiche gilt für die Ehelosen. Die Gefahrenbereiche sind nicht schon dadurch überwunden und die Aufgabe ist nicht damit bewältigt, dass er heiratet. Und mancher Priester, der in die Ehe flüchtet, merkt nun auf einmal, dass er jetzt genau die Tugenden üben muss, soll seine Ehe nicht scheitern, mit denen er auch seinen Zölibat zu einem menschlich sinnvollen Leben hätte machen können. Also das muss er genau das üben, was er vorher nicht gelernt hat. Ich möchte auch nicht lange darüber reden, dass echter Zölibat trotz aller Fehlformen, die nur leider zu oft vorexerziert werden, nichts mit eunuchenhafter Geschlechtslosigkeit zu tun hat, sondern nur möglich ist in einem echten Verhältnis der Geschlechter zueinander, indem man sich selbst als Mann und die Frau als Frau erkennt. Dann zitierte nämlich jemand, der in die Freudsche Schule gegangen ist und der Priester dann geworden ist. Das sind ganz spannende Ausführungen, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.